Ich lese den heutigen Bibeltext. Das sind ein paar Abschnitte im 2. Samuel aus den Kapiteln 11 und 12. Der Bibeltext ist abgedruckt im Programmheft auf der Seite 3 und 4. Ihr könnt sehr gern mitlesen. Im folgenden Frühjahr, um die Zeit, wenn die Könige in den Krieg ziehen, schickte David Joab mit seinen Kriegsleuten und dazu das ganze Heer Israels von Neuem in den Kampf. Sie setzten den Ammonitern schwer zu und belagerten ihre Hauptstadt Rabba. David selbst blieb in Jerusalem. An einem Spätnachmittag erhob sich David von der Mittagsruhe und ging auf dem flachen Dach des Königspalastes auf und ab. Da sah er im Hof des Nachbarhauses eine Frau, die gerade badete. Sie war sehr schön. David ließ einen Diener kommen und erkundigte sich, wer sie sei. Man sagte ihm, das ist doch Bathseba, die Tochter Amiels und Frau des Hethiters Uriah. David schickte Boten hin und ließ sie holen. Sie kam zu ihm und er schlief mit ihr. Sie hatte gerade die Reinigung nach ihrer monatlichen Blutung vorgenommen. Danach kehrte sie wieder in ihr Haus zurück. Die Frau wurde schwanger und ließ David ausrichten, ich bin schwanger geworden. Am nächsten Morgen schrieb David einen Brief an Joab und ließ ihn durch Uriah überbringen. Darin stand, stellt Uriah in die vorderste Linie, wo der Kampf am härtesten ist. Dann zieht euch plötzlich von ihm zurück, sodass er erschlagen wird und den Tod findet. Joab wusste, wo die Gegner ihre tapfersten Kämpfer hatten. Als nun die Israeliten die Stadt weiter belagerten, stellte er Uriah genau an diese Stelle. Einmal machten dort die Belagerten einen Ausfall und lieferten Joab ein Gefecht, bei dem einige von Davids Leuten fielen. Auch Uriah fand dabei den Tod. Deshalb sandte der Herr den Propheten Nathan zu David. Nathan ging zum König und sagte, ich muss dir einen Rechtsfall vortragen. Zwei Männer lebten in derselben Stadt. Der eine war reich, der andere arm. Der Reiche besaß eine große Zahl von Schafen und Rindern. Der Arme hatte nichts außer einem einzigen kleinen Lämmchen. Er hatte es gekauft und zog es zusammen mit seinen Kindern bei sich auf. Er aß von seinem Brot, trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Er hielt es wie eine Tochter. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Er wollte keines von seinen eigenen Schafen oder Rindern für seinen Gast hergeben. Darum nahm er den Armen das Lamm weg und setzte es seinem Gast vor. David brach in heftigem Zorn aus und rief, so gewiss der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, muss sterben. Und das Lamm muss er vierfach ersetzen, als Strafe dafür, dass er diese Untat begangen und kein Mitleid gehabt hat. Du bist der Mann, sagte Nathan zu David. Da bekannte David, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan erwiderte, der Herr hat dir vergeben, du wirst nicht sterben.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich, euch zu sehen und ich hoffe, ihr habt alle gut gefrühstückt. Es wurde auf jeden Fall, ich habe ein Bild vorher, nachher gemacht, es wurde das Buffet auf jeden Fall gut geplündert und alle sind jetzt gestärkt. Und ja, wir wollen jetzt uns, nachdem wir uns körperlich gestärkt haben, auch mit unserem Kopf, mit unserem Herzen auch nochmal gerade diesen Bibeltext, den wir gerade gehört haben, auch noch mal ein bisschen damit beschäftigen und schließen damit diese Reihe über König David und die gute Nachricht ab. Und ich habe eine Frage am Anfang an euch, und zwar, wer schaut sich gerne im Fernsehen oder auf Netflix Krimis an? Gibt es Leute? Ja, so ein paar? Ja. Ab und zu mal vielleicht mal einen Tatort oder Polizeiruf, sind da ein paar Leute dabei, ja, eher weniger, genau. Also manche ja, manche nicht so. Wir schauen uns heute einen Text an, der ist auf jeden Fall perfekt geeignet, der richtige Stoff für einen echten Krimi. Das ist die Geschichte von David und Bathseba, die wir gerade gehört haben, und wir wollen gleich einsteigen in diesen Krimi in drei Akten. Das erste, ein Blick in unsere Abgründe. Das zweite, ein Satz, der alles verändert. Und das dritte, eine Hoffnung, die alles überstrahlt. Und bevor wir einsteigen in diesen Text, würde ich gerne nochmal ein Gebet sprechen. Lieber Gott, danke für dein Wort, danke auch für diese Geschichte, die wir hier haben. Und ich bete, dass du ja, zu uns redest, auch durch diesen Bibeltext, und uns unser Herz öffnest für das, was du uns auch heute sagen willst. Amen. Ja, wir steigen direkt ein in unseren Krimi. Ich traue euch das zu, dass wir uns diese Abwärtsspirale mal ein bisschen anschauen, in die David hier hineingerutscht ist. Ein Blick in unsere Abgründe. So heißt dieser Punkt. David ist inzwischen ein etablierter König und es steht ganz am Anfang in diesem Text, dass die Armee von David unterwegs war. Es ist gerade Kriegszeit, aber David bleibt zu Hause. Hier gibt es schon so einen kleinen Hinweis, der interessant ist, weil David war eigentlich sonst immer mit seinem Heer auch unterwegs als König, als Anführer, aber jetzt ist er zu Hause und er bleibt da und übernimmt sozusagen keine Verantwortung. Stattdessen macht er einen ausgedehnten Mittagsschlaf. Ja, also er wacht erst spät nachmittags auf und dann ja noch etwas verschlafen vielleicht, wandert er so über seinem Dach entlang und blickt so über die Stadt und dabei sieht er eine schöne Frau, die gerade badet und er beobachtet sie, er sieht sie da und in ihm kommt so ein Wunsch hoch, dieser Frau irgendwie näher zu sein, näher zu kommen. Und als König hat er ja leichte Möglichkeiten. Er erkundigt sich, wer ist das überhaupt? Und dann bekommt er die Information, diese Frau, diese schöne Frau heißt Bathseba und ihr Mann heißt Uriah, der sich gerade im Krieg befindet. Und spätestens hier hätte eigentlich David innehalten können oder vielleicht sogar innehalten müssen, weil Uriah war nicht irgendein Soldat, sondern David kannte Uriah. In den Jahren zuvor, als er fliehen musste vor König Saul, hatte er eine Gruppe von 30 Personen, sie wurden die 30 Helden genannt. Und es waren so die engsten Vertrauten von David, die David geschützt haben. Man könnte sagen, so seine persönliche Leibwache, die mit ihm gekämpft haben, die alles aufs Spiel gesetzt haben, um sich für David einzusetzen, für seinen Schutz. Und Uriah war einer von diesen 30 Leuten. Man könnte sagen, einer seiner Best Buddies. Und David hört es, aber sein Wunsch ist stärker. Ja, er lässt als König Bathseba zu sich holen und er beginnt eine Affäre mit ihr. Kurz Spaß gehabt und damit scheint die Sache für David auch wieder erledigt zu sein. Aber ein paar Wochen später flattert ein Brief bei ihm herein und er bekommt die Nachricht, Bathseba ist schwanger. Und es beginnt so eine Kette von Vertuschungsversuchen. Das haben wir gerade in dem Bibeltext nicht gehört, aber ich fasse das nochmal zusammen. David lässt dann Uriah vom Krieg zurückholen und er unterhält sich mit ihm, er erkundigt sich nach der Lage im Krieg und er schickt ihn dann nach Hause, dass er sich mal von seinen Strapazen erholt. Und als er ihn nach Hause schickt, schickt er noch so ein Wellnesspaket, so ein Korb, noch hinterher für den Abend, für einen netten romantischen Abend zu zweit von Uriah und Bathseba. Also nach dieser Nacht sollte es doch wohl möglich sein, das Kind, das Bathseba erwartete, Uriah irgendwie zuzuschreiben. Das Problem ist, Uriah geht nicht nach Hause, sondern er schläft im Hof, direkt im Königshaus, mit der Begründung, weil er sich so verbunden mit seinen Kameraden fühlt, die gerade im Krieg sind, die keinerlei Komfort haben. Deshalb legt er sich auch dahin und kehrt nicht zurück zu seiner Frau. David versucht es am nächsten Tag nochmal, indem er sich mit ihm trifft. Sie machen ein richtig schönes Saufgelage. Uriah ist betrunken, aber auch dieser Plan scheitert. Uriah schläft wieder dort und schließlich greift David, und das haben wir gerade gehört, zu einer sehr drastischen Lösung. Er gibt Uriah einen Brief mit für den Heerführer Joab und ohne es zu wissen, trägt Uriah sein eigenes Todesurteil bei sich. Ja? Joab setzt den Befehl um, er lässt ein gefährliches Manöver durchführen, bei dem mehrere Soldaten sterben und darunter auch Uriah. Auftrag ausgeführt. David musste sich nicht einmal die Finger schmutzig machen. Und nach einer Trauerzeit nimmt er sich die Witwe Bathseba zur Frau, als sei alles in bester Ordnung. Und wir sehen hier in dieser Geschichte, und deswegen habe ich das auch nochmal so nacherzählt, eigentlich so eine Abwärtsspirale, so ein Hineinschlittern in etwas von einem Abgrund in den nächsten, eine immer größere Verstrickung. Und das Verrückte ist, der gleiche David, der so etwas tut, ist der, der vorher sein Leben eingesetzt hat für andere. Ein guter König, der Gott vertraut hat in vielen Situationen. Er ist der Autor von ganz vielen so wunderschönen sogenannten Psalmen, von Gebeten, wo ganz viel auch von Ernsthaftigkeit, von Reflexion irgendwie durchscheint, wo man denkt, so jemanden kann das dem kann so etwas doch eigentlich nicht passieren. Und dieser Mann ist die gleiche Person, über die wir heute diese Geschichte hier haben. Was könnte uns das sagen? Und ich glaube, es gewährt uns einen Blick in unsere Abgründe von uns als Menschen. Also im Charakter des beeindruckendsten Menschen steckt etwas drin, von dem wir eigentlich völlig überrascht sind. Wie ist es möglich, dass so jemanden so etwas passiert? Und dieser Text sagt, Menschen, von denen man es niemals erwartet hätte, sind zu weit mehr fähig, als man sich vorstellen kann. Und damit sind wir auch bei uns. Und ich fand das sehr spannend. Ich habe einen Podcast gehört, das ist schon ein bisschen her, aber ich habe mir das damals aufgeschrieben, weil ich das so spannend fand. Und zwar gab es einen Podcast von Ronny Gersch, der ist Radio Cottbus Moderator, wer das manchmal hört. Und er hat ein Interview geführt mit der Schriftstellerin Franziska Steinhauer. Vielleicht dem einen oder der anderen bekannt. Franziska Steinhauer ist eine der berühmteren Personen, auch hier in Cottbus. Und sie ist bekannt durch die Spreewald-Krimis. Ja, also nähere Informationen findet ihr bei meiner Frau. Die könnt ihr gerne fragen. Also sie schreibt Krimis, die wir lesen. Und sie hat sich intensiv auch mit Forensik, mit Kriminologie auch beschäftigt und auch mit der Frage, wie kommen eigentlich Menschen dazu, solche Taten wie David zu begehen. Und sie sagt Folgendes, und ihr könnt auch gerne im Programmheft vorne nachlesen, was ich sehr krass fand. Sie sagt, jeder kann zum Mörder werden. Ich denke, es steckt in uns allen. Die Frage ist nur, wie groß die persönliche Hemmschwelle ist. Jeder kann zum Mörder werden. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, mit dieser Aussage, das so zu hören. In jedem von uns steckt das Potenzial. Also wenn ich manchmal mit meiner Frau Tatort schaue, dann denke ich eher öfter so, ja, es gibt so ein paar einzelne Leute, die einfach durch so verrückte Umstände und Verkettungen irgendwie dazu kommen, aber ich würde nie auf die Idee kommen, dass ich selber in so eine Situation hineingeraten könnte. Ja, es gibt so ein paar einzelne schwarze Schafe, ja, wo das vielleicht mal passieren kann, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass das in meinem Leben passieren könnte. Und was uns dieser Text zeigt und was auch Franziska Steinhauer sagt, ist so ein schlichtes Doch. Doch. Ja. Wenn David sowas passiert, warum sollte es dann nicht auch dir und mir passieren können? Und es hat damit zu tun, dass es so scheinbar, und das sehen wir hier in dieser Geschichte, so unscheinbar beginnt. Ja, so täuschend unscheinbar. Es sind diese kleinen Schritte und diese kleinen Entscheidungen, die so sich ansammeln und wo dann am Ende so etwas Zerstörerisches daraus entsteht. Und ich habe euch noch ein zweites Zitat mitgebracht von Eugene Peterson. Könnt ihr gerne vorne auch nochmal nachschlagen. Er hat ein Buch geschrieben, auch über König David. Er ist Theologe und Schriftsteller. Und er hat Folgendes über David und über diese Geschichte gesagt. Auf so einen David sind wir nicht vorbereitet. Was als lustvolle Laune beginnt, entwickelt sich zu einem gewaltigen Sex-and-Crime-Krimi. Wie kommt eine solche Sünde zustande? Seine Antwort, wie die meisten Sünden, langsam und unauffällig. Langsam und unauffällig und am Ende mit einer solchen Kraft. Ja? Also es sind diese kleinen Dinge, diese kleinen Schritte, das sich gehen lassen, vielleicht in Müdigkeitszeiten, wie bei David, Da kommt vielleicht auch noch so ein bisschen Kritik von außen, vielleicht Missverständnisse mit dem Partner, vielleicht so Selbstzweifel auch, so ein bisschen umschauen, ein bisschen Lust wandeln, sich mal was gönnen, ja, und dann ist man nicht mehr weit, sich so fesseln zu lassen. Das sehen wir hier in dieser Geschichte. Und vielleicht kennst du diese Gedanken manchmal auch, so dieses, oh, mir geht's so schlecht und oh, niemand versteht mich und sowieso, wann habe ich mir eigentlich das letzte Mal mal wieder so richtig was gegönnt? Und wir finden dann so Rechtfertigung für uns wie bei David. Ja? Und es ist ja nur eine Kleinigkeit und ja, also es ist ja auch nur Liebe und sie hat ja so eine von Gott gegebene Schönheit und aus so kleinen Schritten, die David geht, werden so ernsthafte Fehltritte und dann folgen die ersten Lügen, um das wieder so ein bisschen wegzuwischen, die Wahrheit zu verschönern und dann folgen Vertrauensbrüche und wir verstricken uns und irgendwie ganz am Ende wächst so etwas Schlimmes dabei heraus, dass David sogar nicht mal zurückschreckt, einer seiner engsten Freunde kaltblütig ermorden zu lassen. Langsam und unauffällig. Und ich glaube, es gibt verschiedene Bereiche, auf die wir das bei uns auch in unser Leben hinein übertragen können. Und ich habe einen Bereich mal herausgegriffen, weil ich glaube, dass man das dort auch so sehen kann, wie man so kleine Schritte da irgendwie hineingeht. Ein Bereich, der für mich so deutlich war, und vielleicht betrifft er mehr Männer, aber ich glaube auch mittlerweile auch Frauen, ist das Thema Pornografie. Befragungen zeigen, dass in Deutschland rund 9 von 10 Männern zwischen 18 und 30 Jahren wiederholt auf pornografische Inhalte zurückgreifen. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, so what, halt ein paar schöne Bilder irgendwie sich anzuschauen, was ist schon dabei. Aber man geht mittlerweile davon aus, dass in Deutschland, und das sind die offiziellen Zahlen, 500.000 Menschen, ja, von 82, 83 Millionen, die an Pornografiesucht leiden. Ja, die sich gefangen fühlen, deren Beziehungen zerbrochen sind, die so viel Zeit nur noch am Rechner oder am Smartphone verbringen, vereinsamen. Und vielleicht spürst du auch diese Kraft, ja, die dich auch so gefangen hält. Und es hat vielleicht auch so klein und unscheinbar angefangen. Ja, vielleicht auf TikTok oder Insta oder im Internet einfach mal ein paar Bilder angeklickt. Und dann kam so eins zum anderen. Langsam und unauffällig. Und ich persönlich will diese kleinen Schritte nicht mehr gehen, weil es eine Zeit gab in meinem Leben, wo mich das bestimmt hat und wo das auch meine Beziehungen belastet hat. Und ich mache dir Mut, wenn du auch damit zu kämpfen hast, dass du dich dem stellst, dass du dir Hilfe suchst und dich nicht weiter da hinein verstricken lässt, weil es Auswirkungen hat, die du jetzt noch nicht sehen kannst, die so zerstörerisch sein können, auch wie bei David. Langsam und unauffällig. Es können aber auch andere Bereiche sein, ja, nicht nur irgendwie so vielleicht sexuelle Tagträume wie bei David. Es kann vielleicht auch unser Fokus sein, wie wir wirken, ja, wie wir uns kleiden, wie wir aussehen. Und das uns irgendwie in so Abhängigkeiten hineinziehen will. Oder unser ganzer Fokus geht vielleicht darauf, dass wir so Fantasien entwickeln, was wir brauchen oder besitzen sollten, die uns dann ausfüllen. Ja, wenn wir das hätten, wenn wir da wohnen würden, wenn das nur möglich wäre, dann. Und wir kommen auf einmal in Sachen hinein, in Abhängigkeiten hinein, wo wir nie gedacht hätten, dass das möglich ist. Oder auch Rachegedanken, ja, die wir nicht loslassen können und wo wir merken, wie wir uns so Stück für Stück verstricken. All das ist in den tollsten Menschen zu finden und sogar in den hingegebensten Christen. Und deswegen sollten wir diese Dinge ernst nehmen und nicht der Täuschung aufliegen, dass es ja nur Kleinigkeiten sind. Und es ist ein sehr persönliches Thema, aber ich will euch trotzdem herausfordern und ich habe gedacht, wir machen das nicht, dass man jetzt hier erzählen muss, wo ist man gerade so stark verstrickt in irgendeine Sache, weil es vielleicht viel zu persönlich ist. Aber ich wollte euch mal einladen, mal einen Blick in die Vergangenheit zu nehmen. Ihr habt auf der Seite 4, 5, glaube ich, eine Frage, die ich euch mal abgedruckt habe. Gab es im negativen Sinne schon einmal einen Gedanken, vielleicht in der Vergangenheit, eine Gewohnheit oder einen Wunsch, bei dem du rückblickend überrascht warst, welche Kraft das irgendwie so über dich gewonnen hat? Also eher so dieser Blick vielleicht in die Vergangenheit, wo du das Gefühl hast, boah, hier merke ich, da war das mal ganz stark und da war ich so verstrickt und ich hätte nie gedacht, dass da so eins zum anderen irgendwie hätte kommen können. Ja, dreht euch doch mal zusammen, wo ihr sitzt. Für die, die zum ersten Mal da sind, habt gerne auch ein bisschen Mut. Ihr müsst nicht die persönlichsten Geschichten erzählen, aber einfach ein bisschen austauschen darüber, über diese Frage oder auch über die Gedanken, die ihr gerade gehört habt. Und wenn ihr alleine sitzt, dürft ihr euch auch noch woanders mit dazusetzen. Viel Freude beim Austausch. Das war der erste Gedanke, ein Blick in unsere Abgründe. Und die Frage ist, wie geht jetzt Gott eigentlich damit um, mit dieser Situation? Und das ist der zweite Gedanke, ein Satz, der alles verändert. Kapitel 12 bekommen wir dann mit, wie es in dieser Geschichte weitergeht. Gott schickt jemanden, nämlich Nathan, zu David. Und Nathan erzählt David eine Geschichte. Und diese Geschichte ist in Form von einer Art Rechtsfall, könnte man sagen, also für Juristen beschrieben. Und wir sollten im Hinterkopf behalten, dass David als König auch die Aufgabe hatte, Recht zu sprechen. Das heißt, diese Situation kannte er eigentlich, dass Leute zu ihm gekommen sind und haben ihm einen Fall geschildert. Und David sollte dann darauf einen Richterspruch erlassen oder eine Entscheidung darüber fällen. Und genau das tut auch Nathan hier in dieser Situation. Und es ist eine sehr berührende Geschichte, die wir vorhin auch schon gehört haben. Ein reicher Mann will seine Gastfreundschaft durch ein gutes Essen zeigen, aber er nimmt kein Tier von seinem eigenen Bestand, sondern von einem armen Mann und er stiehlt ihm das einzige Tier, sein geliebtes Tier. Und die unausgesprochene Frage dahinter ist, König und Richter David, was soll mit diesem Mann gemacht werden, der so ungerecht gehandelt hat? Und das Interessante ist, der eine Teil von Davids Reaktion ist sehr angemessen, Vers 6, das war das Übliche damals auch im Gesetz. Ja, wenn jemandem ein Tier gestohlen wird, dann soll man es vierfach zurückerstatten. Also sehr angemessen. Aber die zweite Reaktion ist völlig überzogen. Und wir sehen hier eine übermäßige, eine sehr emotionale Reaktion, wie David darauf reagiert. David, Vers 5, brach in heftigen Zorn aus und rief, so gewiss der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, muss sterben. Also David fordert leidenschaftlich, emotional die Todesstrafe für diesen Mann, der etwas gestohlen hat. Und ein sehr überhartes Urteil. So, warum reagiert jetzt David so? Und ich fand das interessant, was ich in einem Kommentar zu dieser Stelle gelesen habe. Und dort heißt es, die Kehrseite eines schlechten Gewissens ist der ängstliche Eifer, das Richtige zu tun. Also die Kehrseite, man hat ein schlechtes Gewissen, wie David in dem Moment, und dann neigt man dazu, in anderen Lebensbereichen ganz besonders vorbildlich und genau zu sein. Und als David dann diese Geschichte hört von Nathan, zeigt sich dieser ganze Eifer für seine Gerechtigkeit und es ist sozusagen ein kompensierender Eifer, ja, im Austausch. Er weiß, auf der einen Seite hat er Dreck am Stecken und auf der anderen Seite zeigt er jetzt seine ganze Sehnsucht und Wunsch, sich wirklich für Gerechtigkeit einzusetzen. Also wie so eine Art Ausgleich. Hier habe ich es nicht hinbekommen, also bin ich an einer anderen Stelle besonders und richtig gut. Also Davids Gewissen ist noch wach. Und als Nathan sieht, dass David hier so austickt, weiß er, dass seine Falle quasi zugeschnappt ist. Und er sagt diesen einen Satz, der im Leben von David alles verändert. Du bist der Mann. Und das Interessante ist, Nathan sagt diesen Satz erst, nachdem er diese Geschichte erzählt. Warum eigentlich? Er hätte doch auch von Gott beauftragt, die Tore aufreißen können, in den Palast hineinstürmen können und David an den Kopf werfen, du bist schuld. Ja? Du hast etwas getan, was in Gottes Augen sowas von falsch ist. Wie kannst du nur? Nein, das tut er nicht. Er sagt es erst am Ende seiner Rede. Und was wir hier sehen können, ist ein Ausdruck von dem, wie Gott auch mit uns umgeht. Was Gott nämlich vorhat, nämlich wenn er David und ich nehme uns gleich mal mit hinein, wenn er uns konfrontiert mit unserer Schuld, geht es ihm nicht zuerst um Verurteilung und Verdammung, sondern sein Wunsch ist, dass wir verstehen, dass wir checken und begreifen und umkehren. Deshalb nicht zuerst Verurteilung, weil wenn zuerst die Verurteilung da ist, dann ist es sehr schwer für jemanden, nochmal diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ja stimmt, ich habe eigentlich etwas falsch gemacht. Und vielleicht kennst du das auch im Persönlichen, wo du in bester Absicht vielleicht auch einen Freund oder eine Freundin konfrontiert hast mit etwas und ihr das so richtig oder ihm so richtig schön unter die Nase gerieben hast. Und es kann gut sein, dass das nicht so viel geholfen hat, obwohl die Absichten noch so gut waren. Und Gott ist hier ganz anders. Nicht die Verurteilung steht zuerst, sondern auf eine sensible Art der Konfrontation, damit so Stück für Stück eine Einsicht wachsen kann und Umkehr möglich ist. Und ich glaube zum einen, und das hat vorhin auch Conny ja in der Einleitung schon so erwähnt, wir brauchen solche Nathans, auch in unserem Leben. Wir brauchen so Menschen, die uns helfen, unsere blinden Flecke zu sehen. Warum? Weil wir diese Flecke haben. David war so gefangen und so verstrickt in seiner Schuld, was sogar sein eigenes Leben zerstört hat und das Leben von anderen. Und er konnte das nicht sehen. Und David brauchte jemanden, der ihm, den er vertraute, den er kannte und der in sein Leben hineinsprechen konnte. Und deshalb auch die Frage an dich, hast du so jemanden in deinem Leben? Leute, die dich konfrontieren dürfen, denen du das Recht gibst, dass sie dir auch mal Sachen sagen dürfen, die du vielleicht nicht siehst. Und deswegen haben wir bei mittendrin auch so eine Struktur, nenne ich es mal, von Kleingruppen und auch von Mentoring, ja, wo wir einander begleiten wollen, unterstützen wollen, stärken wollen und wo wir auch dem anderen oder der anderen das Recht geben, auch in unser Leben Dinge hineinsprechen zu können. Ja? Und wo das auch wachsen kann. Und deshalb die herzliche Einladung auch an dich, Teil davon zu sein und zu werden. Lass in deinem Leben Dinge nicht einfach im Dunkeln, die nicht gut sind, sondern hol sie ans Licht. Sprich sie aus. Ja? Teile sie mit jemandem, dem du vertraust. Du kannst auf uns zukommen, als Pastoren oder Trainees oder auch Leuten aus dem Leitungsteam oder vielleicht auch jemanden hier aus der Runde, wo du sagst, den kenne ich und dem vertraue ich, mit dem habe ich schon mal schön gefrühstückt im Gottesdienst und zu sagen, wärst du bereit, mit mir dich vielleicht auch ab und zu mal zu treffen oder dass wir uns austauschen über Dinge, die in meinem Leben sind und die vielleicht auch in deinem Leben sind. Vielleicht ist das heute auch so ein Tag oder so eine Chance, wo Gott Dinge auch in deinem Leben angehen will. Nicht um dich zu verurteilen, sondern um dir zu helfen, dass Dinge vor Gott und vor anderen Menschen wieder heil werden können, wieder ganz werden können. Und wisst ihr, deswegen feiern wir in jedem Gottesdienst auch das Abendmahl, weil es uns an unsere Schattenseiten erinnert, uns wachrütteln will, wo wir diese kleinen Schritte gegangen sind. Und wir sprechen ein Sündenbekenntnis, um das Gott zu sagen, dass wir unser Glück, unsere Zufriedenheit überall anders suchen, aber eben nicht bei Gott. Und es ist dieser Schritt zurück in Gottes Arme, die weit offen sind und die sagen, komm zu mir mit all dem. Lass das nicht einfach im Dunkeln. Ja? Komm zu mir mit deinen Dunkelheiten, mit deinen Verstrickungen, in denen du irgendwie drinsteckst. Ich will dich heil machen. Und genau diesen Schritt sehen wir bei David. Als er damit konfrontiert wird, bekennt er in Vers 13, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sagt daraufhin, Gott sieht über deine Schuld hinweg. Du musst nicht sterben. Also David, der diesen treuen und integren Uriah umbringen lässt, der eine ganze Familie zerstört hat, dem vergibt Gott. Und Gott sagt auf der einen Seite zu Nathan, durch Nathan, du bist der Mann, du bist schuldig. Und hier gibt es etwas, was nicht richtig ist in deinem Leben. Und gleichzeitig sagt Gott aber auch, okay, es tut dir leid, du musst nicht sterben. Ich werde dir vergeben. Und ich habe mich gefragt, was ist das hier? Ist das fair, was Gott hier eigentlich tut? Wie kann Gott David und wie kann Gott auch uns, wenn wir uns hier vielleicht auch angesprochen fühlen, uns Schuld einfach vergeben? Worauf können wir eigentlich hoffen? Und das ist mein letzter Gedanke, mit dem ich schließen möchte, eine Hoffnung, die alles überstrahlt. David steht vor Gericht und er wird angeklagt. Nathan sagt zu David, du bist der Mann. Und er spricht ihn damit schuldig. Und es gibt eine parallele Geschichte, die so ähnlich ist, wo Jesus vor Pilatus steht und er wird auch angeklagt. Und dieser sagt über Jesus, seht diesen Mann. David war angeklagt, du bist der Mann. Jesus wird angeklagt, seht diesen Mann. Parallelen in der Situation und doch so unterschiedlich. David war angeklagt und er saß auf der Anklagebank zu Recht. Jesus saß auf der Anklagebank zu Unrecht. Jesus, der Sohn Gottes, wahrer Gott und wahrer Mensch auf der Erde, der Gottes Liebe im wahrsten und direktesten Sinne des Wortes vorgelebt hat und ausgelebt hat, der hätte eigentlich auf dem Richterstuhl sitzen müssen. Aber Jesus saß auf der Anklagebank und niemand kam und sagte, ich hole dich da raus, ich kümmere mich darum. Und Jesus stirbt an einem Kreuz, weil er als Schuldiger verurteilt wurde. Aber er war nicht schuldig, sondern er trug Davids Schuld und er trug deine Schuld und er trug meine Schuld. Und ich möchte schließen mit einer Veranschaulichung aus einem Film, der ist schon ein bisschen älter, vielleicht kennen den manche von euch, Dead Man Walking. Es ist eine Geschichte, die tatsächlich auch so passiert ist, dass eine junge Frau, eine Ordensschwester mit Namen Helen, sie soll einen Mörder auf dem Weg zur Todesstrafe begleiten. Also das Ganze spielt in den USA statt. Und zwar ist diese Schwester Helen schon eine erwachsene Frau, aber sie besucht dann nochmal ihre Mutter und sie unterhalten sich dann darüber und dann wird dieses kurze Gespräch gezeigt. Und Helen sagt zu ihrer Mutter, es ist so schlimm, ja, so abartig, morgen soll vor meinen Augen jemand hingerichtet werden. Also sie kann das nicht fassen, dass jemand zum Tode verurteilt wird und das gemacht wird. Und die Mutter sagt dann, hat er inzwischen etwas gestanden? Und sie sagt, oh nein, er ist so voller Hass, dass er nicht einem Menschen vertraut. Er versucht sogar immer noch, mich wegzustoßen. Also die Person, die ihm eigentlich noch am nahesten ist, die versucht, ihm irgendwie da zu helfen. Und dann in dieses Gespräch hinein bringt die Mutter etwas aus der Vergangenheit, als Helen noch ein Kind war. Und ich denke, sie sagt es, um Helen zu motivieren, trotzdem da dran zu bleiben. An diesem Mann, der ihr die kalte Schulter zeigt, der nichts mit ihr zu tun haben will, obwohl sie sich die ganze Zeit für sie einsetzt. Und zwar sagt die Mutter zu Helen, und jetzt könnt ihr auch im Programmheft ganz vorne nochmal nachschlagen, dieses Zitat, was ich vorlesen möchte. Die Mutter sagt zu Helen, da hast du dich auf etwas eingelassen. Weißt du noch, wie du mir ein blaues Auge verpasst hast? Da hatte ich Fieber. Du hast fantasiert, warst hysterisch, hast geschrien. Du wolltest aufstehen und auf die Straße laufen und du hast mir aufs Auge geschlagen und gesagt, du hast mich. Du hast geschrien, aber ich habe dich festgehalten. Ich habe dich ganz festgehalten, denn die Arme einer Mutter können stark sein, wenn ihr Kind in Gefahr schwebt. Die Arme einer Mutter können stark sein, wenn ihr Kind in Gefahr schwebt. Die Mutter von Helen sagt ihr das, um sie zu motivieren, dran zu bleiben. Aber gleichzeitig sagt sie etwas anderes, wie ich finde, sehr krasses. Weil die Mutter vergleicht sozusagen die Situation der Tochter mit der Situation dieses Mörders, der umgebracht werden soll. Und der Mörder stößt deine Liebe gerade weg, genauso wie du meine Liebe weggestoßen hast. Und seht ihr das übertragen auf David? David, der geliebte Sohn Gottes, ein Kind Gottes, ist schuldig geworden. Und das kann man auch nicht abschwächen. Und doch wirkt es fast wie, als wäre David blind gewesen in dieser Situation. So als würde er in einer Art Fieberwahn handeln. Oder anders gesagt, die Sünde hat sich in seinem Herzen einfach so stark ausbreiten können, bis dahin, dass er losgeschlagen hat. Sexuell losgeschlagen auf Bathseba, körperlich auf seinen alten Freund Uria und geistlich auf seinen geliebten Gott. Und wir, und es können ganz unterschiedliche Sachen, die ihr vielleicht da gerade einsetzt. Vielleicht habt ihr jemanden sexuell verletzt. Vielleicht haben wir körperlich jemanden verletzt. Vielleicht seelisch, vielleicht gedanklich, vielleicht geistlich. Doch weil Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist, stimmt dieser Satz auch für Gott, dass er zu uns sagt, du hast mir aufs Auge geschlagen und hast gesagt, du hast mich. Aber ich habe dich festgehalten. Ich habe dich ganz festgehalten, denn die Arme einer Mutter können stark sein, wenn ihr Kind in Gefahr schwebt. So ist Gott, wie diese Mutter, die trotzdem ihre Arme weit aufmacht und sagt, ich halte dich fest mit meiner Liebe, weil ich dich schützen will. Gott wird uns nicht loslassen. Seine Gnade ist größer, weil Jesus das Urteil bereits getragen hat. Lädt Gott uns ein, in diese weiten Arme hineinzukommen. Durch Jesus Christus ist Vergebung möglich, selbst für Ehebruch und Mord, weil Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Lass dich davon in deinem Herzen auch berühren. Ich spreche ein Gebet. Lieber Gott, danke, dass du ein Gott bist, der wie diese Mutter ist, die, obwohl sie geschlagen wird, ihr Kind trotzdem so nah bei sich hält. Und so bist auch du. Und danke, Jesus, dass du dein Leben gegeben hast für uns, dass du auf die Anklagebank gekommen bist, um mit uns zu tauschen. Unschuldig bist du gestorben, dass wir reingewaschen werden von aller Schuld. Und ich bete, dass uns das freisetzt, ja, zu bekennen, zu dir zurückzulaufen und Vergebung von dir zu empfangen. Danke, dass du uns einen Blick schenkst hinein in unser Herz, und dass deine Vergebung so viel weitergeht. Amen.